Orkenspalter TV labert ist ein Projekt des Rollenspiel- und Nerdkram-Kanals Orkenspalter TV. In diesem Podcast findet ihr kuratiert alle Let's Play-Folgen aus unserem YouTube- und Twitch-Programm, die wir für hörspielwürdig halten. Und außerdem Formate, in denen Maivi und Nico über Pen & Paper oder Star Wars reden. Noch viel mehr Podcasts und Early Access gibt es für unsere Supporter auf patreon.com Orkenspalter TV.
Hallo Nico.
Hallo Maivi. The Good Batch.
The Good Batch, was machen wir hier?
Unser Format, in dem wir über Star Wars reden und die guten Sachen hervorheben und chronologisch alles durchgehen, was man zu Star Wars gucken kann. Und wir sind in The Bad Batch, in Staffel 2, genau in der Mitte. Und ich freue mich so, dass wir endlich wieder eine Folge aufnehmen. Merkst du, wie ich mich freue?
Wir haben eine Weile jetzt keine Folge mehr aufgenommen, aber wir haben wieder ein bisschen was geschaut und wir können weitermachen. Und ja, wir sind noch mitten in der Serie, von der wir unseren Namen hier haben.
Ja, und die Serie, die du am liebsten hast von allen Star Wars Sachen. Ich merke das schon. Die Geschwindigkeit, mit der wir weitergucken. Und deine Reaktion, wenn ich die Frage, wollen wir mal wieder eine Folge Bad Batch gucken, die sagt mir, dass du das total liebst und dass das auch gar nicht der Grund ist, warum wir so langsam vorankommen.
Aber wir wollen über die positiven Dinge reden.
Ja, ja, klar. Aber um die hervorzuheben, müssen wir ja auch kurz den Kontext liefern, würde ich sagen. Und
es ist anstrengend für mich.
Ich muss zugeben, wir haben das ja, als es neu war, geguckt. Und beim Rewatch fällt es mir schwerer, es zu gucken. Weil ich alles schon kenne und weiß, dass es meistens nicht so überwältigend ist. Ich glaube, viel Motivation ist zu gucken. Beim ersten Mal war Hoffnung, die aber oft unerfüllt geblieben ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, und es fällt mir noch sehr viel mehr auf jetzt beim erneuten Schauen, wie seltsam das Pacing teilweise ist. Das langsam verwechselt wurde mit Qualität.
Langsam ist gleich künstlerisch wertvoll. Mm. Das ist. Und ein großes Vorbild ist ganz offensichtlich Blade Runner. Das merkst du an Einstellungen, an der Musik teilweise, die immer elektronischer wird. Und das ist natürlich, denke ich, Absicht, weil es geht ja um Replikanten.
Mhm.
Es geht ja um Klone. Das ist ja genau das, was Replikanten in Blade Runner sind. Es geht um ihre Identität, um ihr Schicksal, damit dass sie sich mit den Umständen nicht glücklich sind, wie halt auch beschleunigtes Altern. Das ist ja alles ziemlich direkt aus Blade Runner. Aber ich weiß nicht, ob das so gut zu so einer Serie passt. Und ich würde mich freuen, wenn es manchmal mehr Tempo hätte. Ich weiß, wir haben bei The Clone Wars gesagt, das ist oft stumpf und hektisch. Aber Clone Wars hatte den Vorteil, dass es unfassbar viel mehr Charaktere und Schauplätze gab. Und da war eine Abwechslung dahinter. Alle paar Folgen konnten wir sagen, okay, heute geht's darum. Völlig anderer Take. Völlig andere Interpretation von dem Quellenmaterial. Und jetzt ist es eigentlich immer die gleiche Story. Und das ermüdet mich ein bisschen. Aber wie gesagt, lass uns nicht zu lange über das Negative reden.
Sondern darüber, worüber wir reden. Erstmal, wir haben wieder 4 Folgen, die wir heute einmal durchgehen werden. Das Übliche, wir fassen kurz zusammen, was drin passiert und werden möglicherweise etwas abschweifen und oder blöde Witze machen. Und danach sprechen wir darüber, was das Gute daran war und ob man sie gesehen haben sollte, wenn man einen Star Wars Rundumschlag macht.
Machst du heute die blöden Witze oder mache ich die?
Ich glaube, das wird sich einfach natürlich ergeben.
Ach so, ich dachte, wir klären das vorher.
Jetzt kannst mich nicht so unter Druck setzen. Wenn ich witzig sein muss, kann ich nicht.
Maggie ist sehr witzig.
Ich kann nicht lustig sein, wenn Leute zuschauen, weißt du?
Es schaut ja keiner zu, außer unserem Hund. Falls es übrigens Geräusche gibt, Indy ist hier im Raum und schaut uns weit wund an, würde ich sagen. Er möchte gerne gekrault werden. Ich habe gerade schon sehr lange gekrault, bevor wir losgelegt haben.
Aber es ist nicht genug.
Es ist nie genug Gekraule.
Niemals.
Ja.
Ja, keine Hunde in den 4 Folgen, um die es heute geht, aber andere Kreaturen. Wir sprechen heute über die Folgen 19, 11 und 12 der Staffel 2 von The Bad Batch, ursprünglich 2023 erschienen. Das sind The Crossing, Retrieval, Metamorphosis und The Outpost, wobei Crossing und Retrieval eine Story sind, die über 2 Folgen geht.
Genau.
Und Metamorphosis ein Setup für spätere Dinge ist in vielen Fällen.
Aber auch eine Fortsetzung von etwas einer The Clone Wars Story im Grunde, ja.
Okay.
Fangen wir mit The Crossing an. Also wir schließen ja direkt daran an, dass Echo unsere Gruppe verlassen hat.
Ja.
Echo, der ja der älteste Charakter in dieser Serie ist, also der, mit dem wir am längsten kennen, hat gesagt, nee, ich muss jetzt hier der aufkeimenden Rebellion helfen, ich muss Rex helfen, ihr macht mal euren Söldnerkram. Und Omega, unser Kind in der Gruppe, ist überhaupt nicht glücklich darüber, dass die Familie auseinanderfällt. Aber dass hilft alles nichts. Sie haben einen neuen Auftrag von Sid bekommen. Sie hat irgendwo eine alte Mine gekauft auf einem Planeten namens, weißt du das noch?
Es ist einfach, glaube ich, nur ein Planet.
Auf einem Planeten hat sie eine Mine gekauft.
In der Ypsium abgebaut wurde.
Ich glaube, wir haben noch nie von Ypsium gehört vorher. Das ist neu, oder?
Ich glaube nicht. Und es ist eine kristalline Flüssigkeit oder eine Flüssigkeit, die manchmal kristallin ist, aber vor allen Dingen ist sie extrem explosiv.
Genau. Und es reicht, wenn sie davon irgendwie so eine Cola-Dose mitbringen, damit sie damit was anfangen kann. Und diese Mine ist, wie sich schnell herausstellt, auch schon ausgebeutet. Und es fällt ihnen nicht so leicht mit ihrem Gerät, dass sie so, sie haben da so eine Extraktor, mit dem sie das so ab aus so Kristallen raussaugen. Und das ist total offenbar total gefährlich. Muss man voll aufpassen, dass einem das nicht in die Ohren fliegt. Da sollen sie so halt rausholen, was sie da rausholen können. Mir ist aufgefallen, als sie da auf dem Planeten landen, nennen wir ihn den Western-Planeten.
Mhm.
Es ist halt so ein Grand Canyon-Planet, ne? Wo halt diese Minen drin sind. Da läuft so Mandalorian-artige Musik. Also da haben sie irgendwie ein bisschen das Thema von Mandalorian leicht verschoben, um diese Western-Atmosphäre zu erzeugen, habe ich das Gefühl. Es hat mir in mir Hoffnung gemacht, dass die Motive dieser Folge in die Richtung gehen würden. Das taten sie aber dann nicht.
Nein. Also, was wir hier bekommen, ist erstmal Omega, die ein bisschen drüber redet, dass sie Echo vermisst und damit nicht gut klarkommt, was Tech wiederum nicht versteht.
Ja, der ist genervt von dem sentimentalen Getue.
Ja, der sagt, der hat nun mal einen anderen Auftrag, was ist denn das Problem? Und ja. Und sie wollen Ypsium abbauen auf diesem Planeten, der aber von Stürmen heimgesucht wird. Und nach einigem Hin und Her entscheiden sie sich dann dafür, dass Hunter, Tech und Echo, nein, nicht Echo, der ist ja nicht da, Hunter, Tech und Omega sich darum kümmern, das abzubauen. Und Wrecker steht draußen Wache, während dann sich ein Sturm nähert. Und als er in die Mine geht, um den anderen Bescheid zu sagen, die tatsächlich auch jetzt Ypsium abgebaut haben, was ziemlich fisselig ist, kommt jemand und stiehlt ihr Schiff, weil Wrecker gerade nicht hinschaut.
Ja, da kommt einfach irgendeine vermummte Gestalt und steigt da ein, klaut das Schiff samt Gonki.
Ja, dreist. Armer Gonki. Jetzt haben sie ihr Schiff nicht mehr. Sie haben nur das kaputte Speederbike von der Person, die das Schiff gestohlen hat. Und ein Sturm kommt näher und sie haben die Kiste mit Ypsium und müssen damit irgendwie wegkommen.
Ja, aber ich mach das mal kurz, ne? In dem Sturm passieren dann Dinge, die dafür sorgen, dass sie auch diese Kiste Ypsium verlieren und dass sie opfern müssen, um überhaupt den Sturm zu überleben. Es ist jetzt ein bisschen konstruiert, ist aber egal. Und dann finden sie Zuflucht in einer anderen Mine, ne? Vor dem Sturm, wo sich dann schnell rausstellt, dass die voll von dem Ypsium-Zeug ist. Und beziehungsweise, naja, es stellt sich nicht schnell raus. Sie finden am Ende dann da sehr viel Ypsium-Zeug und werden da getrennt. Und müssen ums Überleben kämpfen. Das ist ein unterirdischer Fluss. Und Tech und Omega sind sauer miteinander. Und sie sind alle sauer auf Wrecker, weil er das Schiff verloren hat. Und Omega findet Tech halt unterkühlt. Und er findet sich ungerecht behandelt. Und dann sagen alle, red mal mit ihr. Und dann entdeckt er sie dabei, wie sie halt auf eigene Faust das Ypsium abbauen möchte. Obwohl das ja eigentlich gefährlich ist. Und darüber raufen sie sich dann wieder zusammen. Und es wird ihm klar, dass dieses Kind halt seine Familie braucht. Und es einer von ihren vier Vätern halt jetzt weg ist und er jetzt diese Rolle halt auch mit ausfüllen muss. Und das ist alles ein Charaktermoment für Tech, den er auch dringend braucht, weil er ist ja schon ein bisschen sehr unterkühlt, dieser Charakter. Und am Ende schaffen sie es dann mit ein bisschen Achterbahnfahrt, unterirdischen Flüssen und Explosionen durch Teamwork und cleveres Nutzen von diesen Ypsium-Flözen, sich da wieder aus dieser Mine zu befreien, sprengen sich den Weg frei, glaube ich, ne?
Mit Ypsium, das sie gefunden haben.
Und haben dann wieder ihre Beute, aber stehen halt weiterhin ohne Schiff da, laufen dann zum nächsten Kaff und versuchen, Sid anzufunken, damit sie abholt. Und Sid sagt, es ist euer Problem, wenn euch ein Schiff von einem Arschberg geklaut wird. Ich habe euch den Auftrag gegeben, aber ich bin nicht eure Nanny. Also kommt selber wieder raus aus der Nummer. Und dann merkt man schon, die Beziehung zu Sid ist getrübt. Ja? Die ist nicht so nett, wie wir dachten.
Nee, die tut immer sehr jovial, aber es ist schon relativ offensichtlich, dass sie hinter ihren eigenen Interessen her ist.
Ja.
Dann geht es mehr oder weniger direkt in die zweite Folge über, in Retrieval. Es geht darum, dass sie ihr Schiff zurückbekommen. Der Name ist relativ offensichtlich. Wir erfahren auch, was mit dem Schiff passiert ist. Der Dieb war ein Jugendlicher namens
Benny
Barrow.
Ja.
Und der gehört zu einer ganzen Bande von eher jugendlichen Leuten, die für einen Alien namens Mako in einer Mine arbeiten, wo Ypsium abgebaut wird.
Mako ist einer von diesen Zygerianern, oder wie sie heißen.
Nein.
Ne? Nein?
Nein.
Nicht?
Mokko gehört zu einer Spezies namens Mokkos Spezies.
Ah, okay. Die
es
ist neu, oder?
Nur diesen einen.
Ich dachte, er wäre einfach ein dicker, kurzohriger Zygerianer oder
ja,
sowas.
Ja, er hat gar keine Ohren.
Doch, der hat Ohren.
Ja?
Ja, jetzt klicken wir mal auf das Bild von Mokko in der Wikipedia und
aber
sehen.
Du hast recht, der hat Ohren, aber das sind keine zygerianischen Ohren.
Aber die sind so spitzig und gehen so zur Seite raus.
Ja, aber es
also
ist...
Also er könnte schon einer sein.
Ist er aber nicht.
Aber gut, er gehört zu der berühmten Spezies Mokkos Spezies.
Ja.
Das ist meine Lieblingsspezies im Star Wars
Universum.
Ja,
jetzt
ja, absolut.
Einmal.
Ja, ich finde das Design total toll. Okay, wie sieht Mokko aus? Beschreib ihn doch mal.
Mokko sieht aus wie ein großer, bulliger Typ mit einem Gecko-Kostüm, das er über den Kopf gezogen hat. Er hat so ein paar Hornplatten und seitlich abstehende Ohren und er sieht feist aus und gemein.
Ich finde das wie ein fetter Nosferatu.
Okay, eine Mischung aus dem, was ich beschrieben habe und dem, was du beschrieben hast, ja.
Und da hat er kybernetische Gliedmaßen, glaube ich?
Er hat eine kybernetische.
Ja, ja. Also er humpelt, er soll halt alt und gebrechlich sein, aber auch gleichzeitig stark. Er ist, wie wir dann lernen, das Oberhaupt einer reinen Jungsbande von Straßenkindern, die er losschickt auf Raubzüge, damit sie ihm Krempel bringt, den er dann gewinnbringend verkauft. Und er beutet sie extrem aus, was wir daran sehen, dass sie sich um einen Teller Suppe prügeln müssen und er sich als Gönner aufspielt, wenn er ihnen den gibt. Und er stopft sich in einer so einer Denethor-Szene ekelhaft den Wanst voll. Und der ist natürlich so ein Fagin-Charakter, ne? Also wenn wir also so an Charles Dickens denken, die Straßenkinderbande, die halt
die von, er ausnutzt, ja.
Genau.
Und er sagt ihnen immer, auch die Mine ist quasi ausgebeutet und es ist alles so knapp. Und er hat einen Wettbewerb laufen, also er sorgt auch dafür, dass die miteinander konkurrieren, dass es immer einen Verdiener der Woche gibt.
Mhm.
Und der Benny hofft darauf, dass er das ist, weil er dieses Schiff angebracht hat, aber wird dann ausgestochen, jemand anders wird es und ist dann natürlich entsprechend angefressen. Die Bad Batch wiederum versuchen, ihr Schiff zu orten, können das aber nicht finden, weil der Transponder ausgeschaltet ist. Aber während sie dann drüber reden, dass sie Energie brauchen, um ein kaputtes Speederbike laufen zu lassen, fällt Omega ein, dass ja Gonki noch an Bord ist, weil Gonki ja im Grunde ein großer Akku ist mit
beiden. Beim Stichwort Energie fällt ihr das ein, ja. Und dann fällt ihr ein, dass man Gonki orten könnte.
Und das tut sie dann auch. Der hat einen Code, der offensichtlich, keine Ahnung, per Bluetooth oder so überall weitergegeben wird. Und damit orten sie ihn bei der Mine und reisen dann dorthin.
Also Glück gehabt, dass sie nicht weit weggekommen sind mit dem Schiff. Also dass der innerhalb des Planeten geklaut wurde, der Marauder heißt das Schiff, ne?
Ja. Da finden sie dann auch ziemlich leicht Benny und stellen den. Der läuft ungefähr 5 Meter weg, bevor er in den nächsten von denen reinläuft. Das ist so eine klassische, oh nein, das sind Leute, die mich verfolgen, wonk, in den nächsten reinlaufen.
Sie versuchen erstmal einfach ihr Stift zurückzuklauen und leider hat Benny oder irgendwer schon den Hyperraumantrieb ausgebaut. Den müssen sie wieder einbauen. Dabei werden sie dann von den anderen Kindern überrumpelt. Aber dann freundet sich Omega mit Benny an, mehr oder weniger, ne? Also dann, die hat dann schon Empathie für ihn und für seine Situation und sie verspricht, dass sie ihn da rausholen. Er verrät sie natürlich trotzdem, aber er merkt, dass die aufrecht sind und Mokko nicht, ne? Woran merkt er das denn?
Weil es geht ein bisschen hin und her mit, wie sie da reinkommen und sie müssen durch einen Schacht irgendwie einsteigen, wo immer wieder Flammenstöße rauskommen und der übliche Hickhack. Aber sie trennen sich dann ein bisschen und Omega hackt Dinge, um Informationen zu finden. Und dabei findet sie unter anderem Daten darüber, was in der Mine tatsächlich vor sich geht. Und die sieht Benny dann, nachdem er sie verraten hat und stellt fest, da ist ein Vermögen in den Minen. Und Mokko beutet das aus und gibt es an niemanden weiter.
Genau.
Und das zeigt er dann den Rest der Kids, die nachvollziehbarerweise angefressen sind.
Ja, aber da hat er sich schon verraten an Mokko und seine Kampfdroiden oder Attentäterdroiden, was das immer ist. Aber als dann die Situation über einem Lavaschlund und an der Brücke sich, Indy hat offenbar sich verschluckt.
Mhm.
Alles okay, Indy? Ist es zu spannend für dich?
Der vernichtende Blick. Er ist gelangweilt. Tut mir leid, Indy.
Indy schätzt unseren Podcast nicht.
Ja.
Wahrscheinlich sind wir ihm entweder zu hastig beim Durcharbeiten dieser Plots oder es kommen ihm nicht genug Hunde vor. Sollen wir einfach in jede Folge noch einen Hund reindichten?
Gut. Und Benny hat noch einen Hund, einen dreibeinigen Hund, den er noch durchfüttert von dem wenigen, das er bekommt.
Oh nein.
Und jetzt, nachdem die Kids dann jetzt die ganze Sache übernehmen, weil Mokko auch tatsächlich in dem Versuch, eins von den Kindern in den...
Jetzt springst du aber noch weiter nach vorne. Ich habe gesagt, Indy ist davon genervt, dass wir so hektisch sind.
Ja, aber wir waren doch schon an dem Punkt, dass sie dieses Finale haben über dem
Lava-Schacht. Ja gut, aber da versucht Mokko ja noch Omega in die Lava zu werfen und droht, dass er... Ja, gefällt dir das besser, Indy? Okay,
nee, er geht jetzt.
Geht er. Und nimmt sie als Geisel, damit sich die Bad Batch ergibt. Aber dann Hunter und Omega sind natürlich so ein durchgetaktetes Team, dass sie sich dann losreißt von dem Droiden, der sie festhält. Der fällt in die Lava, glaube ich, ne? Und gleichzeitig schießt Hunter seinen Enterhaken und rettet damit Omega. Also das ist schon ein gewagtes Manöver, ne? Mhm. Und das ist dann der Punkt, wo die ganzen Jugendlichen sich gegen Mokko wenden und er dann schließlich in die Lava stürzt, auch wenn das natürlich keiner wollte. Aber er war bis zum Ende ein Arschloch. Ja, sie versuchen ihn noch zu retten, aber er ist
unrettbar. Moralisch, physisch, in jeder Hinsicht.
So Leute, die einen dann lieber mitziehen, als sich selber zu retten, so einer ist der. Also es ist kein sehr subtiler Charakter. Es ist halt ein Bösewicht der Woche, ne? Der muss auch nicht viel Tiefe haben. Und es wird dann die Analogie gezogen, so wie Mokko diese Kinder ausbeutet, so beutet das Imperium die ganze Galaxis aus. Das ist das, was Omega da mitnimmt aus dieser Folge.
Und die Kids schließen sich zusammen zu einem Konsortium, bei dem sie alles gerecht teilen und auch den dreibeinigen Hund von Benny durchfüttern.
Genau, ja. Wie heißt der denn?
Trippi. Man sollte mich nicht Tiere benennen lassen.
Wieso? Hast du jetzt eine emotionale Bindung zu Trippi?
Nein, aber ich wollte Tripod sagen und bin dann abgebogen in etwas, das mir nach einem Tiernamen klingt und das ist eigentlich nicht nett.
Machen wir es uns jetzt einfach, indem wir sagen, die Bad Batch adoptieren Trippi, damit er in jeder Folge vorkommen kann.
Ja, und
wir
Trippi, nicht immer, der dreibeinige Hund.
Ja, und wir nicht immer einen neuen Hund erfinden müssen, der in jeder Folge vorkommt, damit Indy zufrieden ist mit uns. Mhm. Oder ist das zu einfach? Und wir müssen jetzt jede Folge einen neuen Hund reinschreiben.
Ich finde, wir können ja beides machen. Trippi ist auf jeden Fall jetzt gesetzt. Und der kommt mit. Benny trennt sich von ihm unter Tränen, aber Trippi wird ein besseres Leben bei den Söldnern haben als bei den... Das ergibt alles keinen Sinn.
Nico. Also bleibt Trippi bei Benny?
Trippi bleibt bei Benny.
Aber Omega kann ihn aber zu besuchen?
Ja.
Okay. Ich weiß nicht, wer trauriger ist. Ich meine, Omega könnte den Hund vertragen, nachdem sie gerade einen von ihren vier Daddies verloren hat. Ich weiß nicht. Vielleicht
könnte man Trippi klonen.
Wie soll das denn gehen? Klonen,
ich
das ist verrückte Idee.
Da bräuchte vielleicht man ein Schiff mit Einrichtung, die spezialisiert darauf ist, seltsame Kreaturen zu klonen.
Okay, also dann das heißt, sie nehmen Trippi mit, um ihn zu klonen, damit sie Benny den Trippi 2 zurückgeben können.
Ja.
Hat der Klon von Trippi auch drei Beine? Oder,
ja, das ist eine genetische Sache.
Das ist die Spezies hat drei Beine, das sind dreibeinige Hunde.
Ja.
Okay.
Entschuldigung.
Was? Was
ist war so nicht witzig? Sehr überzeugend.
Was ist so witzig an einem dreibeinigen Hund, bitte? Das ist überhaupt nicht witzig. Das ist so arm. Es gibt wenig, was mich mehr berührt als ein dreibeiniger Hund.
Meine Behauptung, dass es genetisch ist. Es gibt einen dreibeinigen Hund hier im Ort.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Mhm. Ja, tapferer Kerl.
Er mault nie, mault Indy immer an und dann mault Indy zurück. Ich so, ey, sei nicht so gemein.
Zu dem behinderten Hund.
Zu dem dreibeinigen Hund.
Das ist ein sehr großer Hund, ne? Mhm. Also.
Wollen wir dann zu der nächsten Folge gehen, in der es um das Klonen von Kreaturen geht?
Ja, genau.
Das war nämlich eigentlich meine Überleitung.
Da kommt übrigens eine dreibeinige Kreatur vor. Der Hocker da.
Ist nicht meine
Deine Überleitung ist fantastisch.
Danke. Also es wäre fantastisch gewesen, wenn wir sie beim ersten Mal genutzt hätten.
Ja, habe ich sie weggenommen jetzt?
Ja. Nein, aber du hast sie einfach ignoriert, als ich es versucht habe, sie einzubringen. Dann haben wir noch länger über Trippi und Hunde geredet.
Es tut mir leid. Ich habe es kaputt gemacht. Sollen wir noch von vorne anfangen?
Nein.
Okay.
Wir lassen das jetzt so stehen, als Mahnmal unseres Versagens.
Und das soll ich mir jetzt nochmal anhören und daraus was daraus lernen, ja? Was soll ich daraus lernen? Dass ich nichts zu sagen habe hier in dem Podcast, damit du deine Überleitung durchziehen kannst?
Dich nicht ablenken zu lassen von Hunden?
Das ist
auch keine gute Lehre.
Ja. Vielleicht habe ich dich unterbrochen eben?
Nein, tatsächlich nicht. Wir haben
ausnahmsweise.
Wow. Gutes Timing.
Ja, danke.
Wollen wir über Metamorphosis reden?
Ja, das ist die nächste Folge, oder?
Ja.
Also nicht über das Konzept, sondern über den Titel dieser Folge.
Ja.
Okay. Wir erinnern uns vielleicht an die Serie The Clone Wars. Da gab es eine Folge, wo auf einem Planeten, ich habe wieder vergessen, welcher Planet es war, ein Monster gefunden wurde, das halt Godzilla ist. Der Godzilla des Star Wars Universums, und es wurde das Zillow Beast getauft. Und ich glaube, Palpatine hat entschieden, dass es nach Coruscant gebracht werden soll, wo es dann Amok gelaufen ist. Und am Ende der Folge ist es dann in irgendeinem Vault verschwunden. Und wir haben einen offenen Plotfaden gehabt. Was hat Palpatine jetzt, was ist Palpatines Plan für das Zillow Beast? Mhm. Und jetzt erfahren wir, was sein Plan für das Zillow Beast ist. Es fängt dann mit meinem Code Open an. Ein Raumschiff, wo Clone-Kommandos rumlaufen, die von irgendwas bedroht und gefressen werden. Und dann wechseln wir zur Bad Batch, die einen neuen Auftrag von Sid bekommen, nachdem sie mit dem Marauder entkommen sind von dem anderen Planeten, dessen Namen ich nicht mehr weiß.
Ja, tatsächlich wechseln wir erst noch an einen anderen Schauplatz, nämlich nach Wayland zu Mount Tantis, wo wir den neuen Bösewicht der Serie kennenlernen.
Die Serie hat keinen Bösewicht mehr, nachdem ja Admiral Rampart oder Vize-Admiral Rampart letztes Mal bloßgestellt wurde und ein Bauernopfer für Palpatine war, nach dem Motto, Rampart hat auf eigene Faust gehandelt, als er Kamino eingeäschert hat. Haben wir keinen Serien-Baddy mehr. Das heißt, es taucht jetzt ein neuer auf. Und zwar erfahren wir jetzt, wer Mount Tantis, der Forschungseinrichtung auf Wayland, vorsteht. Und wer ist das denn, Mike?
Das ist Dr. Royce Hemlock. Sehr, sehr subtil, den bösen Doktor nach einer giftigen Pflanze zu benennen, nach Schierling.
Ich finde das subtil. Ich wusste nicht, dass Hemlock Schierling heißt. Und viele wissen wahrscheinlich auch nicht, was Schierling ist und warum das Gift oder dass das giftig ist, außer sie kennen den Schierlingsbecher.
Ja, also ich wollte gerade sagen, es ist eine von den bekannteren Giftpflanzen.
Okay. Wer musste den trinken?
Sokrates?
Aristoteles?
Aristoteles.
Einer von
oder
denen.
Sokrates. Oder ein
nicht Plato.
Nein.
Nein.
Wenn du das mit Plato versucht hättest, hätte er dich in den Schwitzkasten genommen.
Genau.
Mein Lieblingsfunfact über griechische Philosophen, Plato war Wrestler.
Weißt du, wie ich mir merken kann, außer ich habe es mir falsch gemerkt und ihr korrigiert mich jetzt, wie die Reihenfolge von den dreien ist, wessen Lehrmeister ist? Mit der Band Asp.
Aristoteles, Sokrates, Plato.
Ja.
Ja, okay.
Außer es stimmt jetzt nicht, dann habe ich mein ganzes Leben das falsch gemerkt. Aber das schreibt ihr mir dann.
Korrektur. Bevor wir hier weiter Unwahrheiten verbreiten, es ist natürlich genau andersrum und die eigentliche Abkürzung ist nicht Asp, sondern Spa, also Sokrates, Platon, Aristoteles, was natürlich auch viel besser passt.
Gut, also Royce Hemlock ist, je nachdem wie man sieht, entweder subtil oder unsubtil benannt.
Ja, okay, also für mich war es subtil genug.
Gut.
Er ist ein böser Wissenschaftler.
Er spricht leise und beherrscht und ist ganz smooth.
Ja, smooth war Rampart auch, aber nicht leise und beherrscht.
Nee. Ne?
Ja, und der hat jetzt neue Pläne. Die Sache mit von wegen Klone austauschen gegen Wehrpflichttruppen sozusagen oder einfach eingezogene Truppen oder auch Freiwillige ist jetzt ja durch. Das ist ja entschieden. Jetzt gibt es einen neuen Plot. Und der sieht vor, dass sie auf Mount Tantis Dinge erforschen, Klondinge erforschen. Wir wissen noch nicht, um was es genau geht. Aber jetzt fällt diesem Hemlock auch ein. Ist das schon in der Szene? Dass er sagt, er hätte schon gerne gewisse Leute wieder da, an denen er forschen möchte.
Also in dieser Szene geht es darum, dass er mit Nala Se redet.
Die da auch eingekerkert ist auf Mount Tantis.
Ja. Und der sagt, komm schon, du hast so viel Ahnung. Das wäre doch verschwendet, wenn du sie nicht nutzt. Woraufhin sie nachvollziehbarerweise sagt, ey, ihr habt meine Gesamtzivilisation vernichtet. Ich helfe euch kein bisschen. Woraufhin er, während er die Nachricht kriegt, dass ein Transportschiff verloren gegangen ist, nämlich das, was wir im Cold Open gesehen haben, dann fragt, sag mal, haben wir eigentlich noch andere Kaminoaner? Und dann ihm gesagt wird, ja, wir haben irgendwo noch diesen Premierminister rumliegen.
Ja.
Und er sagt, gut, holt mir den her. Vielleicht kann ich mir helfen, mit Nala Se zu verhandeln. Und dann geht's zur Bad Batch, die einen Auftrag bekommt, Zeugs aus einem abgestürzten Raumschiff zu bergen. Und weil sie pissig sind, auf Sid mit ihr verhandeln und einen höheren Anteil rausschlagen. Und dann dementsprechend zu einem abgestürzten Schiff reisen. Und welches könnte das sein? Vielleicht das aus dem Cold Open?
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht.
Wollen wir die Spannung aufrechterhalten oder das direkt auflösen?
Weißt du, was meine Spannung in die Höhe treibt? Dass ich nicht sehe, ob die Aufnahme noch läuft. Du machst Audition immer zu. Und dann denke ich mir, ja, vielleicht reden wir auch nur für uns. Und das wäre ja dann ein bisschen Verschwendung, ne? Aber danke dir. Danke.
Gern geschehen. Ich habe es auf einem anderen Bildschirm gelegt.
Maike hat genug Bildschirme.
Nico hat kein Vertrauen in die Technik. Wahrscheinlich durchaus zu Recht.
Ich habe nie Vertrauen in die Technik. Nie.
Ich meine, würdest du in der Star Wars Galaxis leben, ist das auch absolut nachvollziehbar, weil da offensichtlich ständig Raumschiffe abstürzen.
Bei mir stürzen Programme ab. Audition hätte abstürzen können, zum Beispiel in der Zwischenzeit.
Ja, ist es nicht, aber das Raumschiff ist abgestürzt. Ja,
genau, aber nicht einfach aus technischem Versagen, sondern weil da Dinge an Bord waren, die dafür gesorgt haben, dass alle tot gingen, die das hätten in der Luft oder im All halten können. Und die Bad Batch landen da jetzt, dringen da ein, erforschen das, finden tote Klone oder tote Trooper, was auch immer es ist. Und dann bald auch ein Monster. Es gibt Alien-Musik. Also es ist ja immer so, wenn man etwas Unbekanntes erforscht oder irgendwo ein Monster lauert, dann werden diese Takte aus dem Alien-Thema gespielt. Die sind offenbar nicht copyright-geschützt, ne? Die kannst das ist zu wenig.
Das kann sein, ja. Also es war schon wirklich sehr dreist nah dran.
Außerdem gehört das jetzt auch Disney.
Wir dürfen deswegen, das. Ja, ja. Deswegen ist die Alien Queen jetzt eine Disney-Prinzessin.
Oh, schön.
Gefällt mir, die passt sehr gut zu den anderen.
Ja. Ist eine von den.
Ja?
Feisty würde. Hier, Leia ist ja auch eine Feisty
Prinzessin. Eine Feisty Princess. Und dann versucht sie, anderen Leuten mit ihrem zweiten Mund das Gehirn aus dem Schädel zu essen und stellt fest, da ist nicht so viel drin. Alles traurig.
Aber ist sie denn jetzt Königin oder Prinzessin? Sie kann ja nicht beides sein. Ah. Wenn sie die Königin ist, ist doch eins der ganz normalen Aliens eine Prinzessin. Aber das sind ja Drohnen, die haben ja keine Geschlechter, oder? Die legen ja keine Eier.
Das ist alles schwierig.
Ich finde das auch ganz schwer nachzuvollziehen, wie das biologisch funktioniert bei diesen Viechern.
Aber es ist super spannend, hat aber tatsächlich wenig hiermit zu tun.
Wir wissen, wie es, wir waren aber gerade bei Alien-Metamorphosen, ne? Also von schon ein bisschen. Wir wissen aber jetzt, genau wie beim Silo-Beast, so der Wachstumsprozess läuft. Das ist nämlich noch ziemlich klein und hat ein viel größeres Maul, als wir es in Erinnerung hatten. Es besteht eigentlich nur aus Maul und ein paar Tentakeln. Und es saugt Energie ab. Es hat auch die Energie des Antriebs abgesaugt, deswegen ist das Schiff, glaube ich, abgestürzt. Und je mehr Energie es frisst, desto größer wird es. Also es muss am Anfang relativ winzig gewesen sein, weil jetzt ist es gerade so löwengroß, als es da so rumspringt, also oder tigergroß, also schon.
Ja, menschengroß hätte ich jetzt gesagt.
Ja, und dann gibt's Piu-Piu, ne? Was passiert dann?
Piu-Piu, es weicht ihnen relativ problemlos aus, aber es schafft auch keinen von den Hauptcharakteren zu snacken, wenig überraschend. Und sie finden heraus, dass das ein Forschungsschiff ist, auf dem mit Klontechnologie gearbeitet wurde. Und stellen die Vermutung an, dass sie diese Kreatur geklont haben, weil ihre Genetik interessant ist und möglicherweise als Waffe genutzt werden kann. Und dass vielleicht auch T'Poka City nicht zerstört worden ist, um Klonen zu verhindern, sondern um einen Alleineinspruch des Imperiums auf diese Technologie zu ermöglichen. Und während sie sich die Daten anschauen, stellen sie fest, oh, es wäre eine ganz schlechte Idee, dieses Viech in die Nähe von größeren Mengen von Energie zu lassen. Mhm. Cut zu, das Viech frisst sich durch eine Hochspannungsleitung.
Es ist dann schon entkommen auf dem Planeten. Ja. Und da leben auch Leute in einem Dorf. Und die haben natürlich da auch Strom. Und das ist ungünstig in dem Fall. Was wollten die eigentlich bergen auf dem Schiff? Haben sie da irgendwas?
War nee, kein klares, es wurde nur gesagt, irgendetwas Wertvolles, egal was es ist. Und sie bekommen, glaube ich, irgendwie 50% davon diesmal. Auf jeden Fall.
Das haben sie ausgehandelt, ja. Das, weil sie sauer auf Sid sind, konnten sie 50% hochhandeln. Das ist natürlich wichtig. Ja. Natürlich gibt es noch eine Szene zwischen dem der Silo-Beast-Larve und Trippi, ja, wo aber Trippi verschont wird von der Silo-Beast-Larve, weil die Silo-Beast-Larve halt denkt, oh, drei Beine, ist Artgenosse, esse ich jetzt nicht. Ja. Und so, das rettet natürlich dann auch die Bad Batch.
Weil Trippi sich dazwischen stellt und laut bellt.
Ja, so habe ich das in meiner Erinnerung. Mhm. Eventuell ist das nicht Teil von jeder Version dieser Folge, die auf Disney Plus läuft, aber bei uns war das so.
Ja. Und sie klonen dann auch Trippi, während sie da sind, um die Anlage zu testen und rauszufinden, was genau da gemacht wird. Und dann haben sie zwei Trippis.
Genau. Aber nur in der Folge, weil später ist ja dann Trippi 2 bei Benny wieder. Aber das ist also die einzige Folge von
mit zwei Trippis.
The Bad Batch, wo sie zwei Trippis haben. Genau. Mhm. Ja.
Das Imperium schickt jetzt auch Bergetruppen, die direkt mit relativ viel Feuerkraft anrücken und die es dann auch schaffen, das Silo-Beast mit einer von diesen netten Schallbomben auszunocken und einzupacken.
Die von Jango Fett patentierten Schallbomben. Genau. Ja.
Und während die Bad Batch entkommt und dabei zuschaut und sich fragt, was da los ist und dabei auch feststellen, der Befehl, das Silo-Beast zu untersuchen und das mit dem Klonen anzufangen, wurde von Palpatine gegeben, während er noch Kanzler war.
Wo finden Sie es? Finden Sie den Unterlagen
in den Daten,
raus? Ja, okay.
Und dann, das
ist ja auch nicht lange her. Also.
Ja. Dann sind wir schon beim Abschluss der Folge, wo wir wieder auf Tantis sind, wo Hemlock gesagt wird, sie haben das Silo-Beast wieder und dann kommt Lama Su dazu, also der Premierminister.
Der war irgendwo im Knast auf Coruscant oder so. Mhm. Wir hatten schon gemutmaßt, dass er tot ist, weil er nicht mehr vorkommen würde. Aber da ist er wieder.
Ja.
Haben wir uns wohl getäuscht.
Und er und Hemlock unterhalten sich kurz, wobei Hemlock klar macht, hey, wenn du jemals wieder frei sein möchtest und nichts Schlimmes mit dir passieren soll, dann hilfst du mir, Nala Se zu überzeugen, woraufhin er sagt, gut, das hängt alles an genau einer Sache, ihr müsst einen bestimmten Klon finden, eine junge Frau namens Omega.
Das ist der Grund, warum sie Omega jetzt doch wieder haben wollen. Bisher wollte das Imperium Omega ja gar nicht, die hatten sich nicht fürs interessiert, sondern nur die beiden Kaminoaner wollten sie haben. Nala Se wollte sie haben, weil sie einfach menschlich an ihr interessiert war, weil sie sicher gehen wollte, dass sie sicher ist, glaube ich.
Ja, weil sie verhindern wollte, dass andere Leute schlimme Dinge mit ihr machen.
Und der Premierminister wollte sie warum nochmal haben? Dafür gab es auch einen Grund. Der wollte sie zerlegen. Und
er weiß, was mit ihr ist, was wir erst in der dritten Staffel erfahren werden.
Also er dachte sich da schon, wenn ich die habe, habe ich vielleicht irgendwie einen Hebel, damit das Imperium mich nicht absetzt, aber das hat er halt nicht geschafft.
Genau.
Das heißt, wenn Omega da gewesen wäre, noch zu Beginn der ersten Staffel, hätte er vielleicht verhindern können, dass die Poker City platt gemacht wird. Naja, oder in seinem Kopf. In seinem winzigen Kopf. Aber wahrscheinlich nicht.
Nee, er hätte damit dafür gesorgt, dass das Imperium sagt, vielen Dank für diesen Klon. Wir zerstören die Poker City jetzt 5 Minuten später.
Mhm. Gut. Naja, das war Folge 3. Jetzt. Haben die jetzt irgendwas mitgenommen aus diesem Wrack? Haben die jetzt ihre 50% bekommen von...
Ich glaube nicht.
Die haben keine Beute gemacht, schon wieder?
Haben sie vielleicht mehr Trippies geklont und verkaufen die? Ich weiß es
jetzt mal.
Die Daten?
Das ist unser Kanon, ja. In unserem Kanon haben sie Trippi mitgebracht, aber im
ich glaube,
Kanon, den die meisten Leute mitbekommen.
Ansonsten gehen sie leer aus, ja.
Tja, das ist ziemlich oft, ne? Nicht mal Kühe.
Was?
Ne, das war eine von den wenigen Folgen, wo die Firefly-Crew irgendwie ihren Auftrag... Und dann haben sie den Kühen bezahlt, genau. Ja. Ja.
Nein, nicht mehr Kühe haben sie bekommen. So, die letzte Folge in dem Quartett, das wir heute besprechen, heißt The Outpost und es ist eine Crosshair-Folge.
Genau, wir wechseln zurück zu dem einen Klon aus der Bad Batch, der nicht mit in der Heldengruppe ist, sondern der sich für die dunkle Seite entschieden hat und fürs Imperium arbeitet. Und der war ja Rampart unterstellt und hat dafür ihn immer wieder so Spezialaufträge gemacht, aber Rampart ist jetzt im Knast. Das heißt, er hat wohl dann neue Vorgesetzte bekommen und ist dabei auch ziemlich tief gefallen.
Und er bekommt den offensichtlichsten und plattesten Bösewicht seit langem, Lieutenant Nolan, der vom ersten Wort an ein Arschloch ist und ist auch immer
bleibt. Hat auch ein Arschloch-Design, der hat so eine winzige Stupsnase und so eine große obere Lippenregion. Das war irgendwie sieht da so ein bisschen inzestuös aus dadurch, weißt du, was ich meine? Also er sieht sehr arrogant aus.
Er sieht arrogant und so, als würde er ständig etwas riechen, was er eklig findet.
Und er hat blaue Augen und ist blond.
Ja, er ist Nazi-coded, sehr. Ja.
Und er ist nur ein Lieutenant und ist trotzdem vorgesetzt. Und er ist auch, wie wir dann bald sehen, einem Klon-Commander vorgesetzt. Ich verstehe die Ränge nicht in dieser Armee.
Ich glaube, dass die Klone jetzt mittlerweile einfach ihre eigenen Ränge haben, aber die zählen nichts für den im Rest. Klon ist immer niedriger als der Rest. Zumindest wird das hier sehr stark suggeriert.
Ja.
Also, Nolan hat jetzt das Kommando über Crosshair. Wir steigen ein mit kurz irgendwie, dass mehrere Klone darüber sich aufregen, dass sie quasi aussortiert werden. Aber immerhin Crosshair hat wenigstens noch diesen Job. Und es wird gesagt, er soll mitkommen. Sie haben den Auftrag, Material zu bringen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass es weitergeleitet wird auf irgendeinem Vorposten irgendwo.
Auf irgendeinem scheiß Eisplaneten, genau.
Barton 4 heißt dieser Eisplanet.
Oder Barton, ja.
Barton, ja. Dort fliegen sie hin und finden vor Ort heraus, dass die Besetzung, die irgendwie ein Dutzend oder mehr Leute sein sollte, nur noch drei sind. Drei Klone, die überlebt haben.
Angeführt von einem Commander Mayday.
Ja, günstiger Name.
Du, wenn du im Gefecht Mayday heißt,
ja,
dann ist Mayday, das doch echt Mayday verwirrend für so den Funkverkehr. Aber Mayday scheint kein Begriff zu sein, der in diesem Krieg benutzt wird.
Aber warum hat er das dann als Calls? Es ergibt keinen Sinn. Er heißt Mayday und ist bärtig und...
Er heißt Mayday, weil er die Hilfe von Crosshair braucht. Das ist ein sprechender Name, aber kein sehr cleverer.
Also es ist ein ziemlich schlimmer Eisplanet. Alles ist kalt, alles ist furchtbar und die ganze Zeit kreisen Geier über den Leuten und warten nur drauf, dass was stirbt. Und es gibt auch noch Banditen, die sie die ganze Zeit angreifen. Und die haben eben über die letzten Jahre hinweg die Klone reduziert, bis es nur noch drei sind.
Genau, und klauen ihre Ausrüstung und sowas. Genau. Und das sind wirklich diese Banditen. Also das hat mit dem Plot nichts zu tun. Das sind namenlose NSCs,
die
nur
tragen.
Dazu da sind, Stress zu machen. Die haben keine Agenda. Es ist völlig egal für den Plot, was deren Hintergrund ist. Die sollen einfach nur ein Hindernis sein. Und hier unser Nolan ist halt, macht halt erstmal den Commander Mayday runter. Ja, was das für ein Scheiß ist, dass hier nur noch drei Klone leben und was für einen Scheißjob er gemacht hat und dass er ihn nicht mit dem angemessenen Respekt behandelt, obwohl er natürlich eigentlich vom Rang her, wie gesagt, über ihm steht, aber das akzeptiert er nicht. Und er von der ersten Sekunde an behandelt er diese drei verbleibenden Klone halt wirklich wie Droiden, wie Werkzeuge, wie Material, das er verschleißen kann. Und ja, wie Dreck.
Ja. Das setzt sich dann auch fort. Es gibt die Meldung, dass Leute eingedrungen sind in die Anlage und Mayday und die anderen Klone fangen dann an, das abzuwehren und Crosshair hilft dann auch. Aber es gibt eine Explosion, die beiden anderen Klone sterben. Das heißt, von der Originalbesatzung ist wirklich nur noch Mayday übrig. Und es ist ein guter Teil der Ladung gestohlen worden. Und anstatt zu sagen, ja, das ist jetzt schon sehr traurig, sagt Lieutenant Nolan, Mann, was sind Sie für ein Versager? Gehen Sie jetzt gefälligst los, Sie dürfen den einen anderen Klon mitnehmen und bringen Sie die gesamte Ladung wieder zurück. Und nein, ich kann keinen meiner menschlichen Truppen entbehren, die sind dafür zu wichtig. Auf jetzt.
Genau, also Mayday und Crosshair haben dann allein den Auftrag, diese Fracht zurückzuholen und haben dann so ein kleines Abenteuer zusammen, wo sie vor allem über Nolan lästern und bonden darüber. Ja,
ja. Und wo auch Mayday mehr oder weniger sagt, hey, ich glaube, das Imperium verheizt uns nur. Mhm. Und wir waren gute Soldaten, aber dafür bekommen wir jetzt gar nichts.
Ja. Mayday rettet Crosshair das Leben übrigens, als der auf eine Mine tritt und Mayday sie entschärft, bevor sie ihm um die Ohren fliegt. Auch wenn er das ein bisschen nonchalant und galgenhumorig macht, dass er halt auch nicht weiß, ob das jetzt klappen wird oder ob sie gleich beide an der Decke kleben. Aber er rettet ihm den Arsch, ne? Und auf der Suche nach der Fracht und der Verfolgung dieser bösen Scavenger-Typen durch irgendwelche Eislabyrinthe. Es gibt Lawinen und Kämpfe mit denen und am Ende schaffen sie es dann, die Fracht zu finden. Aber Mayday wird schwer verwundet und Crosshair kann ihn gerade noch so da rausschleppen, ohne die Fracht.
Oder die Fracht, weil die in der Lawine verloren gegangen ist. Also Mayday schubst Crosshair. Crosshair.
Cross.
Das ist ganz schön cross. Crosshair aus dem Weg vom Hauptteil der Lawine, was ihn rettet. Und er buddelt ihn dann aus, aber Mayday ist schwer verletzt und sagt eigentlich, ah, lass mich zurück. Aber Crosshair
kann das nicht. Sie haben die Fracht eigentlich zurückerobert, aber die Lawine nimmt sie ihn dann wieder weg sozusagen.
Und Crosshair kann ihn jetzt aber nicht liegen lassen, weil er eigentlich gar nicht so ein schlimmes Arschloch ist, möglicherweise. Also nur ein bisschen ein Arschloch.
Also er ist schon ein Arschloch, aber er hat Loyalität gegenüber den Leuten, mit denen er zusammen dient sozusagen. Mhm. Also er hat, glaube ich, noch nie, wenn es nicht einen Befehl dazu gab, von selbst jemanden verraten, mit dem er zusammen arbeitet. Oder?
Ja gut, er hat sich schon ziemlich schnell und klar gegen die restliche Clone Force 99 gestellt, aber seiner Ansicht nach auch Fahnenflucht begangen. Ja. Er schafft es auf jeden Fall, sich und Mayday zurück zur Anlage zu schleppen, wo Lieutenant Nolan sie erwartet. Und sie brechen da zusammen und Mayday ist am Abnippeln. Crosshair sagt, wir brauchen einen Medic. Und Nolan sagt nur, ihr kriegt gar nichts.
Verschwende ich nicht an denen. Ihr habt dir die Fracht nicht zurückgebracht. Ja. Ihr seid wertlos. Also guck jetzt hier zu, wie der hier stirbt.
Und das tut er dann auch.
Das tut er aber auch 10 Sekunden später. Also der Medic hätte dann auch nichts mehr gebracht. Aber es geht hier ums Prinzip.
Ja. Er dreht sich dann um und marschiert weg, woraufhin Crosshair aufsteht, seine Pistole nimmt und ihn erschießt. Nachvollziehbar.
Also das ist der Punkt, wo Crosshair auch desertiert, sozusagen. Und zwar etwas deutlicher, als es die anderen gemacht haben. Und dann auch direkt festgenommen wird. Und dann, glaube ich, auch in Mount Hentis wieder zu sich kommt, wo er von einer Klonwissenschaftlerin, das erfahren wir, glaube ich, erst später, aber sie ist auch ein Klon, das ist
Emery.
Emery Carr untersucht wird.
Die wird noch eine wichtige Rolle spielen, vor allen Dingen in der dritten Staffel. Und die sagt ihm, also die verrät ihm nicht wirklich, wo er ist. Er will das natürlich wissen oder sonst irgendetwas. Und sie sagt mehr oder weniger nur, halt dich bedeckt. Und wenn du dich nicht zu sehr wehrst, überlebst du das hier vielleicht. Ende.
Das ist aber der Punkt, wo Crosshair zu einem sympathischen Charakter wird, oder?
Ja.
Also
der kriegt einen Redemption-Arc.
Ja, das ist jetzt sehr schwer, diesen Nolan nicht zu hassen. Er von der ersten Sekunde an als eines der größten Arschlöcher dieser Galaxis aufgebaut wird.
Er ist schon lächerlich in seiner Gemeinheit.
Aber es funktioniert ja. Es tut sehr gut, als er ihn über den Haufen schießt. Also ich hatte es auch nicht erwartet, dass er dann so einen Turn macht. Aber es ergibt absolut Sinn.
Es ist verdient.
Und es hat aber auch schon viel gebraucht, damit Crosshair so weit gebracht wird. Ne? Also er musste schon sehr getreten werden, bevor er dann mal reagiert hat.
so extrem klar vor Augen geführt bekommen, dass das Imperium wirklich einen Scheiß auf die Klone gibt. Nicht mal auf die Guten wie er.
Ja.
Dieses, ja, dass Klone abserviert werden oder so, das sind ja nur die, die sich nicht gut genug anstrengen. Das sind ja nur die schlechten Klone. Ja. Und er steht ja drüber, nope, tut er nicht.
Ja, wie fandst du die Folge denn? Die ist auch eher eine langsame Folge mit viel tragischer Musik.
Ja. Also ich fand sie zu übertrieben, aber insgesamt gut.
Mhm.
Es ist halt, sie haben den Lieutenant Nolan halt auf 12 gedreht.
Ja.
Von hier ist der unsympathische Bösewicht. Es hätte ein bisschen mehr Nuance, hätte ich jetzt nicht wehgetan.
Welche Folge hat dir von den vier am besten gefallen, die wir jetzt geschaut haben?
Tatsächlich Outpost, also die letzte. Mhm. Die ist so gut in sich geschlossen und ich finde durchaus den Charakter von Crosshair spannend.
Ja.
In dem Sinne, als dass ich einen guten Redemption-Arc sehr zu schätzen weiß.
Du magst es, wenn Charaktere die Seiten wechseln und
ja.
Wenn man darauf hofft, dass sie es tun.
Ja.
Du bist da sehr Zuko-geschädigt sozusagen, beziehungsweise verwöhnt, Zuko-verwöhnt.
Schon einer der Besten, ja. Generell, aber guter und nachvollziehbarer Seitenwechsel ist eine Schwäche von mir, erzählerisch.
Das ist ja auch ein gutes Tool, erzählerisch. Also, es sollte öfter gemacht werden.
Ja, also sowohl Böse, die auf die gute Seite wechseln, als auch Leute auf der in Anführungsstrichen guten Seite, die so enttäuscht oder kaputt oder sonst irgendetwas, dass sie auf die böse Seite wechseln. Beides. Großartig.
Gut. Ich würde auch sagen, von den vielen ist das die einzige, die man gesehen haben muss für den Kontext. Ich finde, die ersten beiden braucht man nicht.
Nein, das ist höchstens halt eben ein kleines bisschen, um zu sagen, dass Echo verschwindet, ist nicht spurlos, aber das braucht man, glaube ich, nicht. Metamorphosis vielleicht noch, um die Sache mit wer ist wo, Nalase und Lamassu sind beide da und deswegen sind jetzt die Leute von Mount Tantis auch an Omega interessiert.
Ja, ja, das führt diese neuen Charaktere ein und bringt die relevanten Charaktere dahin, wo sie hin müssen. Aber der Hauptteil der Folge mit dem Silo-Beast, den braucht man nicht.
Nö.
Also wenn man sich nur Anfang und Schluss anguckt, dann hat man das auch und zwischendrin, ich muss zugeben, ich habe echt mit dem Schlaf gekämpft, als wir die Folge geschaut haben.
Vielleicht der Schlaf hat gewonnen.
Das musst du doch den Leuten nicht verraten hier. Wenn ich das schon so formuliere, ja, dann ist das für dich keine Einladung, mir den Rücken zu fallen, ja, um hier zu offenbaren, dass ich wirklich vielleicht eingepennt bin zwischendurch. Das finde ich jetzt echt frech von dir und Trippi mag dich deswegen nicht mehr. So.
Ich kann an dieser Stelle zugeben, dass ich auch hin und wieder mal einschlafe bei diesen
Watch-Partys. Das würde ich aber nie zugeben an deiner Stelle. Das ist ja dir selbst überlassen.
Ich entschuldige mich. Mhm.
Trippi verzeiht dir dann auch.
Oh,
ja.
Danke. Das ist mir sehr wichtig. Und ich hatte nicht zwischendurch vergessen, dass wir Trippi erfunden hatten.
Wie hättest du das vergessen können? Der kam natürlich in der letzten Folge nicht vor. Das ist ja keine Folge um die Hauptcrew. Wie bescheuert wäre das denn, wenn Trippi plötzlich bei Crosshair wäre?
Hier gab es nur Snuffles, den Eishund, der sehr traurig ist, dass seine drei Klon-Dads alle tot sind am Ende der Folge.
Du meinst, du hast vergessen, dass wir in jede Folge einen Hund einbauen wollten?
Ja.
Das haben wir nicht vergessen. Wir erwähnen es jetzt noch. Snuffles, der Eishund, der auf Barton 4 natürlich bei den drei Klon-Daddies wohnt. Ja, drei Klone und dein Hund heißt die Folge im Original.
Mhm. Nicht, ja, auch der deutsche Titel.
Ja. Was wurde aus Snuffles?
Ja, das ist so eine Sache. Snuffles, ich fürchte, der wird sich jetzt allein auf diesem Planeten durchschlagen müssen.
Vielleicht kann sich Snuffles ja bei den Scavengern irgendwie einschleimen.
Ja, ich glaube, das ist das, was am Ende passiert.
Nachdem das imperiale Außenposten dann mit dem Ende von Nolan und Crosshair wahrscheinlich in Anarchie versinkt, überlebt nur Snuffles, der Eishund, der dann über die Eisebene, verfolgt von einem imperialen Gleiter, der auf ihn schießt, auf das Scavenger-Lager zuhält.
Mhm.
Und die nehmen ihn dann auf. Und da passiert nichts Schlimmes.
Ja.
Und das ist nicht der Anfang eines anderen Films.
Snuffles ist nicht infiziert.
Nein, nein, nein.
Snuffles geht gut.
Ja.
Also, das Ding an dieser Folge ist ja.
Das Ding, ja. Das ist nicht Snuffles. Ja.
Das Ding an dieser Folge ist ja.
Ist das jetzt ein zu deeper Cut? Oder ich glaube, naja, egal.
Ich glaube, wir haben genügend Hinweise geliefert.
Hm.
Schaut diesen Film, er ist gut. Das Ding ist, dass sie überzogen ist, aber trotzdem funktioniert und wir am Ende unserer Folge angekommen sind.
Das ist korrekt. Ja, wir haben, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Ich finde, wir erzählen immer zu viel die Story nach und machen zu wenig Analyse, aber es gibt auch oft nicht so viel zu analysieren. Ich freue mich schon auf die Serien, wo man mehr erzählen kann, weil sie mehr Substanz haben. Also Das ist mein Hauptproblem mit The Good Batch. Es gibt einem so wenig, womit man arbeiten kann.
Ja. Das stimmt schon. Aber hübsch sieht's aus. So.
Ja, aber das sagen wir auch jedes Mal. Mhm. Das ist doof, aber hübsch. Toll. Was für ein Mehrwert so dieser Podcast ich. Hat. Meine. Was? Okay.
Vielleicht beenden wir es einfach
Vielleicht an dieser Stelle. Vielleicht hören wir hier auf.
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hören uns beim nächsten Mal oder in einem anderen Podcast oder sehen uns in einem Video oder finden uns auf Twitch zusammen oder auf einer Messe. Mann, wir machen einfach sehr viel, okay?
Ja. Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn Trippi an seinem Pfui leckt.
Ja. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.